RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 9. April 2016. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseshow, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt Wunderes Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursia, Sri Unun, Sekar, Dora und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident Jokowi empfing Vizepräsidentin der Europäischen Union. Indonesischer Präsident weiß, welche Personen ihr Geld im Ausland bewahren. Besuch des Leiters des sudanischen Obergerichtshofs in Indonesien. Adscherer Bait Shisher Botschafter Wunsch, Indonesien drängt den Frieden in Nagorno-Karabach. Die indonesische Regierung führt im Mai 2016 die erste Stufe des Angebots für 14 Gas- und Ölblöcke durch. Indonesischer Badmintonspieler kann ins Semifinale Malaysia Open eintreten. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo empfing am Freitagnachmittag im Merdeka Palace in Jakarta die Vizepräsidentin der Kommission der Europäischen Union, Federica Mogherini. Dabei wurde Präsident von der indonesischen Außenministerin Retno LP Marsudi und dem Handelsminister Thomas Lembong begleitet. Planmäßig wird Präsident Jokowi vom 17. bis 23. April 2016 einige europäische Länder wie Großbritannien, Deutschland, Belgien und die Niederlande besuchen. Zuvor hatte indonesischer Handelsminister Thomas Lembong ein Treffen mit der Kommission der Europäischen Union durchgeführt, um die Wirtschaft- und Investitionsfragen zu erörtern. Indonesien strebe nach einem freien Markt mit der Europäischen Union, erklärte Minister Lembong weiter. Inzwischen erklärte Außenministerin Marsudi, dass die indonesische Regierung die Rahmenuntersuchung durchgeführt habe, die bei den Verhandlungen mit der Europäischen Union über den umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsvertrag CEPA benutzen werde. Bevor das Dokument Panama Paper sich verbreitet, hat der indonesische Präsident Joko Widodo bereits die Daten über die indonesischen Staatsangehörigen, die ihr Geld ins Ausland bewahren. Dies teilte Präsident Joko Widodo am Freitag, 8. April im Merdeka Palace in Jakarta vor den Gouverneuren, Bürgermeistern und Bezirksleitern aus ganz Indonesien mit. Die Verbreitung des Dokumenten Panama Paper zeige, wie offen die derzeitige Welt sei, sagte Präsident Joko Widodo. Im Zufolge sollte Indonesien als ein großes Volk bereits verstehen, wenn ein Staat erschüttert sei, werde es die Auswirkungen für Indonesien auch bringen. Indonesien habe in die ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft eingetreten und könne Indonesien das gleiche Schema in den europäischen Kreisen, den USA, China und so weiter nicht ablehnen, sagte er weiter. Ob Indonesien wolle oder nicht, müsse Indonesien auf das sogenannte Schema vorbereitet sein, sonst wird man die Steuer gegen die indonesischen Produkte von 15-20% auferlegen, fügte Jokowi hinzu. Der Leiter des Obergerichtshofs der Republik Sudans, Professor Dr. Haidar Ahmed Davala, und einige hochrangige Staatsbeamte von dem sudanischen Obergerichtshof besuchten seit Dienstag, 5. April 2016, Indonesien. Am Dienstag haben sie ein Treffen mit dem Leiter des indonesischen Obergerichtshofs, Professor H.M. Hatta Ali, durchgeführt. Bei dem Treffen machten sie den Erfahrungsaustausch. Bei einer Pressekonferenz am Freitag in Jakarta wurde Professor Haidar von dem sudanischen Botschafter Tariq Abdallah Ali El-Tom begleitet. Dabei erklärte Professor Haidar, dass Indonesien und Sudan unterschiedliches Gerichtssystem haben. Außerdem seien die Rolle und die Funktion der Richter in den beiden Ländern auch unterschiedlich, sagte Haidar weiter. Professor Haidar teilte auch mit, dass der sudanische Obergerichtshof die innerlichen und äußerlichen Überwachungen gegen die Richter auch durchführe. Bei der Pressekonferenz brachte Leiter des sudanischen Obergerichtshofs seinen Wunsch zum Ausdruck, um mit dem indonesischen Obergerichtshof MA im Bürokratiereformen und Politikgestaltungsbereich zusammenzuarbeiten. Der Botschafter von Aserbaidschan in Indonesien, Tamerlan Garayev, wünscht, dass Indonesien in Bezug auf den Konflikt mit den armenischen Soldaten die Friedensbemühungen in Nagorno-Karabach drängen könne. Er hofft, dass die Indonesier die Wahrheit über die Situationen in Nagorno-Karabach wissen. Die armenischen Soldaten haben unsere Region Nagorno-Karabach besetzt. Indonesien unterstütze Aserbaidschan nicht aufgrund der Sonderbeziehungen beider Länder, sondern aufgrund des internationalen Rechts. Dies erklärte Botschafter Tamerlan Garayev am Freitag in Jakarta vor der Presse. Die internationale Gemeinschaft sei gegen das menschliche Verbrechen und gegen den Völkermord, der von Armenien in der aserbaidschischen Region Nagorno-Karabach begangen habe. So sagte Garayev. Wenn die Vereinten Nationen und die internationale Gemeinschaft die Souveränität Aserbaidschans auf dieser Region anerkennen würden, müsse die internationale Gemeinschaft Armenien drängen, um sein Militär zurückzunehmen, so sagte Botschafter Garayev. Botschafter Garayev betonte, dass Aserbaidschan kein Problem mit der Vielfalt der Volksstämme und der Religionen in seiner Region habe. Um den Frieden in dieser Region zu stiften, müssen die armenischen Soldaten Nagorno-Karabach verlassen, so meinte Botschafter Garayev. Armenien hat in den letzten 20 Jahren die Region Nagorno-Karabach besetzt. Die indonesische Regierung wird im Mai bei der ersten Stufe des Jahres 2016 den Investoren 14 Öl- und Gasblöcke anbieten. Der Generaldirektor für Öl und Gas in dem indonesischen Ministerium für Energie und Mineralvorkommen, IGN Wiratmaja, erklärte am Freitag in Jakarta vor der Presse, dass es aus 11 konventionellen und 3 nicht konventionellen Öl- und Gasblöcken bestehe. Die Regierung wird reguläre Versteigerungsschemas für 4 konventionelle Gas- und Ölblöcke wie South CPP, Suremana 1, South East Mandar und North Arguni und das direkte Angebot für 7 konventionelle Gas- und Ölblöcke wie Bukit Darat, Batu Gajah 2, Kasongan, Onin und West Kaimana durchführen. 3 nicht konventionelle Gas- und Ölblöcke, die angeboten werden, sind Batu Ampar und Kohlenmethangasblöcke Bunga Mas und Raja. Der Indonesia Angel Spieler Jonathan Christie kann ins Semifinale des Badminton-Turniers Malaysia Open 2016 eintreten. Nachdem er am Freitag im Sportstadion Malawati Shah Alam Malaysia den britischen Badminton-Spieler Razif Usef in 40 Minuten mit 21 zu 19 besiegt hat. aber wegen des Winds im Stadion machte Jonathan viele Fehler. Der Trainer der Indonesian Badminton-Spieler Hendry Saputra sagte, dass Jonathans Leistung im Viertelfinale noch nicht maximal sei. Jonathans Sieg gegen Rajiv ist eine Revanche, da er bei der Indonesian Badminton-Meisterschaft Piala Sudirman im Jahre 2015 von Rajiv Usep mit 17:21, 16:21 geschlagen wurde. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 83%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer, einige wichtige Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von einigen nationalen Zeitungen berichtet wurden, werden in einer Presseschau zusammengefasst, wie folgt. Wir beginnen mit der Zeitung Kompas. Am Donnerstag, 7. April, schrieb Kompas in ihrem Leitartikel die Infrastruktur in den ostindonesischen Regionen. Während seines Dienstbesuchs in den ostindonesischen Regionen am Anfang der Woche weihte der indonesische Präsident Joko Widodo einige Häfen und Brücke ein. Die Einweihung bezeichnet die Offenheit dieser Region. Man muss die Häfen und die Brücke instand halten und maximal verwenden. Das indonesische Volk hat große Hoffnung, dass die Häfen und die Brücke die Wohlfahrt für die Bürger in den ostindonesischen Gebieten bringen können. Die Infrastruktur ist das wichtige Glied einer Kette, um eine Region zu bauen. Man muss aber die anderen Bedingungen erfüllen. Kompas zufolge müssen die Menschenressourcen vorhanden sein, damit die Häfen und die Brücke in Betrieb sein und instand gehalten werden können. Die Regierungsbehörden, die Zentralregierung und die regionalen Regierungen sowie die Unternehmer müssen miteinander zusammenarbeiten, damit die Häfen und die Brücke bedeutungsvolle Auswirkungen für das Leben der dortigen Bürger bringen können. Die Zeitung Media Indonesia schrieb am Donnerstag, 7. April, in ihrem Leitartikel das Inkrafttreten der Steueramnestie. Es ist nicht klug, etwas, was man sofort zu führen muss, aufzuschieben. Es ist auch nicht klug, wenn man das Interesse des Volkes vernachlässigt. Das indonesische Parlament hat etwas Unkluges gemacht. Als die Abgeordneten die Erörterung des Gesetzentwurfs über die Steueramnestie aufgeschoben haben. In der Mitte der Wirtschaftslauheit ist das Gesetz über die Steueramnestie ein Vitamin, damit die Widerstandskraft Indonesiens nicht weiter nachlässt. Das Gesetz über die Steueramnestie ist eine der Lösungen, um vor der globalen Wirtschaftslauheit zu stehen. Media Indonesia zufolge müsse die Regierung schwere Belastung tragen. Einerseits strebt die indonesische Regierung danach, den Infrastrukturbau zu fördern. Dazu braucht die Regierung viel Geld. Andererseits kann die indonesische Regierung das Ziel des Staatseinkommens im Jahre 2016 im Wert von 139 Milliarden US-Dollar möglicherweise nicht erreichen. Die indonesische Regierung wird sogar ein Defizit in Höhe von 22 Milliarden US-Dollar tragen. Media Indonesia zufolge sei die Steueramnestie keine einzige Lösung, um das Defizit des Staatsbudgets zu bewältigen. Es gibt noch die anderen Alternativen. Die Regierung muss die Steuereintreibung von den Steuerpflichtigen intensiver durchführen. Durch die Steueramnestie kann die Regierung die Kapitalflucht zurückziehen. Die Steueramnestie wird keine neue Belastung für die Geschäftswelt und für die Gemeinschaft hervorrufen. Soweit Presseschau.
Sie kennen auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Thank you. Am 9. April 2009 wurden die Parlamentswahlen in Indonesien für die 132 Sitze in DPD und 560 Sitze in DPR abgehalten. Daran nahmen 38 politischen Parteien teil. 18 Parteien davon sind neue Parteien, die zum ersten Mal an den Wahlen teilnehmen. 16 andere Parteien sind die Teilnehmer der Wahlen 2004, die Sitze im Parlament für die Periode 2004 bis 2009 bekamen, sodass sie automatisch das Recht haben, an den Parlamentswahlen teilzunehmen. Die Demokratische Partei von Präsident Susilo Bambang Yudhoyono haben den größten Anteil der Stimmen. Danach folgten die Golkar-Partei und die Demokratische Partei des Kampfes Indonesiens, PDIP. Die Ergebnisse der Wahlen wurden einen Monat später bekannt gegeben. Die neuen DPD und DPR-Abgeordneten wurden am 1. Oktober vereidigt. Nur Parteien oder Koalitionen von Parteien aus Zählung von 25% der Stimmen oder 20% in der 560-köpfigen DPR-Abgeordneten können einen Kandidaten für Präsidentenwahl vorschlagen. Eine Untersuchung der Nationalen Kommission für Menschenrechte setzte, dass 25-14% der Wahlberechtigten nicht in der Lage waren, ihre Stimmen zu geben. Am 9. April 1999 wurde Präsident der Republik Niger, Ibrahim Baer Maynassara, durch einen Militärputschversuch im Flughafen in der Hauptstadt Nigers, Niamey, ermordet. Er war ein Militärregierungsvertreter in Niger, der am 27. Januar 1996 die Regierung des Präsidenten Mahamane Osmane stürzte. Maynassara wurde im Juli 1996 als Präsident gewählt. Er errang 52 Stimmen der Wahlstimmen. Maynassara wurde am 7. August 1996 als Präsident ernannt. Die Ermordung von Ibrahim Baer Maynassara sendet ein Warnsignal an eine Reihe von Militärs in Westafrika, die sich verwandelt haben in den zivilen Präsidenten verwandelt hat und die demokratischen Bewegungen durchläuft, ihre Herrschaft zu legitimieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Sie können auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören. Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Simulation, unser Im Blickpunkt behandelt heute das Thema Die Regierung bildet eine Steuerarbeitseinheit, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, das Dokument der Rechtsfirma Mossack Fonseca, bekannt als Panama Papers, das die Namen der Unternehmenbesitzer in steuerfreien Gebieten im Ausland oder offshore umfasst, ist aufgedeckt worden. Im Dokument steht auch die Namen der indonesischen Unternehmer. Nach Angaben der Zeitschrift Tempo gibt es im Dokument mindestens die Namen von 199 Personen und Unternehmer aus Indonesien. Dem Internationalen Konsortium der Untersuchung Journalisten ICIJ ist es gelungen, diesen Fall aufzudecken. Der größte Teil der Unternehmerbesitzer wird vermutet, dass sie sich in Geldwäsche verwickelt haben. Angesichts der Meldung von Panama Papers hat der indonesische Präsident Joko Widodo am Mittwoch, den 6. April, versprochen, bald das Forschungsergebnis der Regierung in Bezug auf die Information über die Namen der Indonesier im Dokument bekannt zu geben. Der Kabinettssekretär Pramono Anung sagte in Jakarta dazu, die Regierungsdaten über die im Ausland investierenden indonesischen Staatsbürger seien kompletter und detaillierter im Vergleich zu den Daten im Dokument von Panama Papers. Zurzeit bestätigt die Regierung alle Informationen darüber, um die vorhandenen Informationen mit Daten der Steuerautorität der Industrieländer, die sie in der G20 einigen, anzupassen. Wie der indonesische Finanzminister Bambang Brojonegoro sagte, können die Daten von Panama Papers ein Vergleichsmittel werden. Für den Untersuchungsprozess hat das Zentrum für Analyse der Finanztransaktion PPATK eine Arbeitseinheit gebildet. Die Arbeitseinheit besteht aus Mitgliedern des PPATK-Teams und des Steuergeneraldirektorats der Finanzministerium. Sie werden die Transaktion und den Geldfluss von indonesischen Staatsbürgern, deren Namen im Panama Papers stehen, ermitteln. In der nächsten Woche plant das PPATK eine gemeinsame Sitzung mit dem Team zur Sicherung der Steuereinnahme und mit dem Team zur Jagd der Korruptoren durchzuführen, um die vorhandene Information detailliert zu untersuchen. Der Vizeleiter von PPATK, Agus Santoso, sagte cnnindonesia.com, dass PPATK seit langem schon den Geldfluss aus Indonesien in einige steuerfreie Länder berücksichtigt habe. Das Geld wird von Geldwäsche gezahlt. Die steuerfreien Länder sind British Virgin Island, Cayman Island, Luxemburg, Singapur und die Schweiz sowie Panama. Agus Santoso fuhr fort, es gebe drei Aktionen, die von PPATK durchgeführt werden sollen, um die Entdeckungen des internationalen Konsortiums der Untersuchungsjournalisten zu beweisen. Erstens wird die Geldtransaktion von der Konto, die den Staatsbürger gehört und im Dokument von Panama Papers steht, bestätigen. Zweitens wird PPATK die Namensliste nach der Priorität kategorisieren. Agus Santoso sagte dazu weiter, dass die Namen, die political exponierte Person gehören, die Hauptpriorität werden sollen, dass sie die Pflicht haben, den Reichtumsbericht der leitenden Beamte zu überreichen. Drittens wird PPATK die Koordination mit den Arbeitseinheiten durchführen, um die Daten anzupassen und weitere Aktionen zu formulieren. Liebe Hörer, soweit der Imblickpunkt.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Zuhörer, wir treffen uns wieder im Programm Wunder Indonesien, in dem wir über die Reiseziele Koch Kunst und Kultur Indonesien berichten. Bei dieser Gelegenheit werden wir Ihnen die Insel Selayar vorstellen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Zuhörer, Sulawesi hat viele Meeresreichtümer und andere verschiedene zauberhafte Orte. Einer dieser ist die Insel Selayar. Selayar ist eine kleine Insel in dem Bezirk Selayar in der Provinz Sulawesi. Die Hauptstadt des Bezirks Selayar ist Banten. Die Reise zur Insel Selayar von der Stadt Makassar, der Hauptstadt der Provinz Sulawesi, aus dauert etwa 10 Stunden.
Auf der Insel Schleier können Sie einige einzigartige historische Dinge wie zum Beispiel einen riesengroßen Anker sehen. Dieser Anker befindet sich am Strand Padang und ist ein Anker eines großen Schiffes aus China, das einmal auf dieser Insel angehalten hatte. Es gibt auch andere historische Objekte, wie die Nekara aus der Bronzezeit. Nekara ist ein Gong, verziert mit Bildern von Sternen, Elefanten, Palmen, Fische, Frösche, Störche und Pfauen. Auf der Insel Schleier können Sie auch das Leben und die Kultur der lokalen Bürger kennenlernen. Hier können Sie ein Fischerdorf mit einer Vielzahl von Aktivitäten, wie die Vorbereitungen zum Angeln mit verschiedenen Geräten und die anschließende Fischverarbeitung erleben. Auf dieser Insel können Sie auch die Einzigartigkeit des Dorfes Toa Bitombang, der ältesten Siedlung auf der Insel Schleier sehen. Dort stehen strohgedeckte Bambushäuser mit hohen Holzpfählen, sodass sie über der Bodenoberfläche mit einem hohen Abstand befinden. Die Häuser bestehen aus dem Holz Biti oder Holasa, die eine gute Qualität haben, sodass sie sehr solid sind, obwohl sie hunderte von Jahren aufweisen. Eine weitere Besonderheit dieses Dorfes ist die Mehrheit der lokalen Bevölkerung, die mehr als 90 Jahre alt ist, aber die immer noch produktiv Aktivitäten wie Landwirtschaft und Gartenbau betreiben. Die Insel Schleier hat viele schöne Strände mit weichem Sand, wie die Strände Pamatata, Tanaera, Lansangireng, Taloia, Pabadilang, Rampang-Rampangan und Labuang Nipaya. Außer der Schönheit der Strände bietet diese Insel eine schöne Unterwasserlandschaft in dem Nationalpark Takabonerate an. In diesem Park gibt es eine Koralleninsel mit der Größe von etwa 220.000 Hektar und diese Koralleninsel ist die größte Koralleninsel in Südostasien. Liebe Zuhörer, das war unser Thema über die Insel Schleier. Morgen treffen wir uns wieder mit anderen interessanten Themen des Programms Wunder Indonesia.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora und Fauna, Technologie und Entdeckungen berichtet. Diesmal laden wir Sie dazu ein, Lumio die Buchlampe zu erfahren. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung über Livestream www.voi.co.id sowie auf Android über RRI World Service hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist nicht fremd, ein Buch zu besprechen. Es ist aber ein Wunder, wenn wir über ein Buch, das wie eine Lampe leuchten kann, reden. Die Lampe in Form eines Buches ist schon vorhanden convert from Indonesia, Max Gunawan and Forfen. Max Gunawan is the lampe mit dem Namen Lumio and Forfen worden. Die Lumio lampe kann wie ein Buch gefaltet werden. Sie kann irgendwo mit der Batterie benutzt werden. Die Batterie kann bis 8 Stunden standhalten. Max Gunawan aus Jakarta hat schon 16 Jahre in den USA gewohnt. Vorher war er ein Architekt. Er verließ seine Profession als Architekt am Ende 2012, um den Bereich des Produktdesigns zu vertiefen und sich mit der Lumio zu beschäftigen. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Prozess zum Lumio Entwurf war lang. Max Gunawan zufolge sei der schwierigste Prozess, um ein einfaches Produkt aber sehr nützlich herzustellen. Er bekam sein erstes Kapital durch das Website vom Kapitalsucher Clickstarter am Anfang 2013. In einem Monat konnte er fast 600.000 US-Dollar für sein Kapital sammeln. Es war 10-mal mehr als sein erwartetes Kapital. Es ist sehr einzigartig und interessant, weil die Lumio wie ein Buch verpackt wird. Sie können einen Knopf zum Leuchten dieser Lampe nicht finden. Sie brauchen nur die Lampen aufzumachen. Dann werden die Buchblätter darin leuchten. Die Lumio benutzt die LED-Lampe mit der Batterieenergie. Die Lampenenergie kann wiederholt nachgefüllt werden. Sie ist in der Lage, etwa 8 Stunden standzuhalten. Das Aussehen von Lumio ist sehr interessant, weil der Deckel dieser tragbaren Lampe vom Holzblatt und vom Tufek-Stoff gemacht wird. Tufek ist ein Material, das mit seiner Widerstandskraft in verschiedenen Zuständen bekannt ist. Dieser Deckel wird mit dem Magnet ausgerüstet, sodass er an der Metallfläche kleben bleiben kann und gehängt werden kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, als die Tischlampe kann die Lumio bis 360 Grad wie eine Lampe Schirm aufgemacht werden. Als die Lampenblätter voll geöffnet werden, wird das LCD-Licht darin heller leuchten. Dies kann die Alternative der perfekten Beleuchtung von einem traditionellen Lampedesign präsentieren. Für Max Gunawan ist Geld kein Hauptziel zur Herstellung dieser Buchlampe. Er hat Glück mit seiner jetzigen Arbeit. Er freut sich sehr, dass er sein Geschäft weiter bisher betreiben kann, sodass er immer neue und nützliche Produkte für andere Menschen herstellen kann. Max Gunawan hat den Stolz für seine Nation gegeben. Liebe Zuhörer, das war die Informationen über Lumio, die Buchlampe im Programm Dies und Das. Auf Wiederhören!
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer des Indonesiens, RRI World Service. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream www.voe.co.id sowie auf Android über RRI Play hören. Dieses Mal stellen wir Ihnen den indonesischen Popsänger Marcel Siahaan vor. Sein vollständiger Name ist Marcellus Kirana Hamonangan Siahaan. Er begann im Jahre 2002 seine Karriere in der indonesischen Musikindustrie. Er war durch das Lied Hanya Memuji oder Nur Loben mit der Sängerin Santi bekannt. Bis heute hat er 7 Alben aufgenommen. Das erste Album hat den Titel Marcel, das im November 2003 veröffentlicht wurde. Dieses Album hat eine Single mit dem Titel Firasat oder auf Deutsch Vorgefühl. Liebe Zuhörer, hören Sie nun Firasat oder Vorgefühl. Gute Unterhaltung. Liebe Zuhörer, das Lied, das Sie gerade hörten, wurde von Dewi Lestari komponiert. Dewi ist eine Sängerin, Komponistin und Romanautorin. Das Lied Firasat oder Vorgefühl wurde von vielen Sängern wieder gesungen. Eine davon ist Raisa. Dewi Lestari singt auch dieses Lied, aber die Lyriker dieses Liedes anders die Lyriker der Marcel-Version. Das Lied Firasat oder Vorgefühl erzählt über schlechtes Vorgefühl. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied von Marcel mit dem Titel Jangan Pernah Berubah oder auf Deutsch Verändert sich niemals. Viel Spaß beim Zuhören.
Yang ku rasa berbeda, oh, janganlah terjadi yang selalu ku takutkan. Beribu cara kan ku tempuh, oh cintaku.
Marcel Siahaan wurde am 21. September 1977 geboren. Die Lieder in seinem ersten Album sind im Pop-Rhythmus. In diesem Album gibt es Genlieder. Eines davon ist das Lied Jangan Pernah Berubah oder auf Deutsch Verändert sich niemals. Dieses Lied erzählt darüber, dass man Angst vor dem Verloren seines Lebensgefährten. Liebe Zuhörer, bevor wir uns von Ihnen verabschieden, hören Sie zu weiteren Lieder von Marcel mit dem Titel Semusim oder auf Deutsch eine Jahreszeit und takkan terganti oder unersetzbar. Auf Wiederhören. RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15,150, 9,525, 11,780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
percayakan cinta yang tak harus memiliki. Pernah ku paksakan walau tak sejalan, meski ku tahu ku salah. Dan ku coba melupakanmu karena ku tahu kau bukan milikku. Dan ku berhenti berharap akan cintamu yang dulu ada di hati. Dan ku coba untuk bertahan walau berat, kini ku berhenti berharap. Oh, kini ku akui hatiku tak bisa selalu miliki dirimu. Pernah ku paksakan walau tak sejalan, meski ku tahu ku salah. Dan ku coba melupakanmu karena ku tahu kau bukan milikku. Dan ku berhenti berharap akan cintamu yang dulu ada di hati. Dan ku coba untuk bertahan
kennen auch die Stimme Indonesiens über audio streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Kau
satu terkasih, ku lihat di sinar matamu tersimpan kekayaan batinmu. Oh, di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbu mengalun bening menggetarkan. Kini dirimu yang selalu bertata di benakku, dan aku kan mengiringi bersama.
RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasionale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.